SR2 Kulturradio. Religion und Welt mit Frank Hofmann.
Herzlich willkommen dazu. In der heutigen Sendung schauen wir nach Frankfurt, wie dort jüdisches Leben vor 1933 ausgesehen hat. Wir schlendern mit Ihnen durch einen Bibelgarten in Niederkirchen bei St. Wendel und sprechen zu Beginn über medizinische Zwangsbehandlungen. Mit solchen Maßnahmen befasst sich derzeit das Bundesverfassungsgericht. Es geht um den Fall einer psychisch kranken Frau, die sich gegen ein lange Zeit wirkendes Medikament wehrt, das ihr per Injektion verabreicht werden soll. Und es geht in diesem Verfahren darum, ob es künftig auch möglich sein soll, medizinische Zwangsbehandlungen außerhalb eines Krankenhauses durchführen zu dürfen. Das ist bislang verboten. Und deshalb sagen Kritiker, ein Ortswechsel etwa aus einer Einrichtung oder aus einer vertrauten Umgebung betreuten Wohnens, das könne zusätzlich traumatisieren. Wie sind medizinische Zwangsbehandlungen aus medizinethischer Sicht zu bewerten? Darüber möchte ich mit Professor Dr. Eckhard Nagel, Medizinethiker an der Universität Bayreuth, sprechen. Guten Tag, Herr Dr. Nagel.
Einen schönen guten Tag.
Wie beurteilen Sie denn dieses Verfahren, das da läuft vor Gericht, und die derzeitige Regelung in Deutschland?
Also ich glaube, dass natürlich eine Zwangsbehandlung unter ethischen Gesichtspunkten immer eine absolute Ausnahmesituation sein muss, denn wir setzen voraus, dass alles, was nicht mit der eigenen Zustimmung am eigenen Körper geschieht, eine Körperverletzung ist, also eine Straftat. Und insofern braucht es ganz besondere Rahmenbedingungen, wenn man zu dem Schluss kommt, dass jemand sich einer Behandlung verweigert, die für ihn lebensnotwendig ist und deshalb übergeordnet entschieden werden kann, in aller Regel durch einen Richter, dass diese Behandlung doch durchgeführt wird, eine absolute Ausnahmesituation. Und um das sicherzustellen, dass das nur Ausnahme bleibt, hat man die Regelung so getroffen, dass das nur in einer Krankenanstalt durchgeführt werden soll. Von der Grundlage ist es eine richtige Orientierung, um den Ausnahmesituationen nicht Tür und Tor zu öffnen. Aber es gibt gute Argumente, warum man es auch anders handhaben kann.
Welche Argumente wären das?
Wir haben darauf hingewiesen, dass unter Umständen Menschen, und das ist der Hintergrund dieses Verfahrens, wenn sie aus ihrer bisherigen Umgebung, gerade im Kontext auch von psychischen Erkrankungen herausgenommen werden, dass es dann zu besonderen Stresssymptomen und auch Belastungen, gesundheitlichen Belastungen kommt. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, wenn ich ohnehin im betreuten Wohnen bin, kann ich dann eine solche Maßnahme, zu der ich kommen muss, nicht auch dort verabreichen. Also insofern glaube ich, ist hier ein Argument der Öffnung durchaus nachvollziehbar.
Sie haben von der absoluten Ausnahme gesprochen. Es heißt, in Deutschland würden jährlich rund 4.000 Menschen zwangsbehandelt. Und das ist auch nur eine Schätzung, weil es offenbar keine Gesamtstatistik dieser Fälle geben kann, weil unvollständig dokumentiert wird. Das klingt so ein bisschen nach Grauzone. Warum gibt es denn da keine vollständige Dokumentation?
Viele werden sich erinnern an das Thema der Pandemie und die Frage, wie viele Intensivbetten haben wir, wie viele verschiedene Krankenhäuser können bestimmte Behandlungsmaßnahmen anbieten. Also wir haben in vielen Bereichen keine ganz eindeutigen Zahlen vorliegen. Also insofern haben wir hier eben auch nur ein Abbild einer in mancherlei Hinsicht unzureichenden Gesamtdokumentation. Aber für jeden Fall, um den es hier geht, gibt es eine in Anführungsstrichen Akte, die enthält die Entscheidung, warum ist es zu einer Behandlungsmaßnahme oder zur Entscheidung zur Behandlung gekommen? Wer verantwortet diese Behandlung? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, damit diese Behandlung durchgeführt wird? Wir haben in Deutschland leider nur unzureichende Rahmenbedingungen geschaffen, um die Versorgung der Gesundheit, sei es im ambulanten Bereich, sei es im stationären Bereich, sei es bezogen auf die verschiedenen Indikationen und Krankheitsbilder, im Überblick zu halten. Also das ist nicht mal eben so umgesetzt, sondern das ist schon eine komplexe Situation.
Nochmal zurück zu dem Verfahren. Wenn jetzt entschieden werden würde, dass medizinische Zwangsbehandlungen auch außerhalb von Krankenhäusern stattfinden dürfen, also wenn das Gesetz dazu liberalisiert werden würde, dann sagen jetzt schon einige, das würde dann einen Dammbruch bedeuten und vielleicht auch weiterreichenden oder häufigeren Zwangsbehandlungen Tür und Tor öffnen. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, wir müssen hier nochmal wirklich die Rahmenbedingungen, die für den individuellen Fall notwendig sind, bedenken. Nicht aus irgendeiner Leichtfertigkeit heraus kann eine sogenannte medizinische Zwangsbehandlung durchgeführt werden. Hier geht es nicht darum, irgendjemand seine Rechte zu berauben. Hier geht es nicht darum, irgendjemand zu etwas zu zwingen, was ihm schädlich ist, sondern man etwas zu tun, um ihm zu helfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das bei dem Begriff Zwangsbehandlung im Auge behält. Und wenn es dann heißt, es wird Tür und Tor geöffnet, dann würden wir ja davon ausgehen, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die eine solche Behandlung bräuchten, die also nicht ausreichend gut medizinisch begleitet werden. Das halte ich auch für falsch. Ich glaube, wir haben dort in vielerlei Hinsicht sehr gute und auch funktionierende Strukturen. Und wenn wir hier darüber diskutieren, dann ist es ja immer wichtig, im Sinne der betroffenen Menschen um Erleichterungen zu ringen.
Aus Ihrer Antwort höre ich auch heraus, dass wir hier über ein Thema sprechen, das sehr angstbesetzt ist. Und da kommen natürlich Menschenrechtsverletzungen etwa in der NS-Zeit aufs Tableau, als Menschen gegen ihren Willen zum Beispiel unfruchtbar gemacht wurden, gar getötet wurden. Wie schwer wiegt denn bei dieser Diskussion diese Vergangenheit?
Also ich glaube, die wiegt sehr schwer. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass Menschen anderen Menschen so etwas zufügen. Aber es hat im Namen der Wissenschaft in einer vollkommen irrational verblendeten Form mit verbrecherischer Energie stattgefunden. Und deshalb ist das ein Teil auch der deutschen medizinischen Geschichte. Und deshalb müssen wir natürlich darauf achten, dass in diesem Land so etwas nie wieder passiert.
Sagt Professor Dr. Eckhard Nagel, Medizinethiker an der Universität Bayreuth. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Alles Gute.
Es war ein überraschender und bewegender Fund in der Verwaltung der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Ein Karteikasten mit den Namen und Lebensdaten der aus Frankfurt deportierten Jüdinnen und Juden, angelegt nach der Shoah. Ein Zeugnis von Verfolgung und Tod und gleichzeitig auch des vielfältigen Lebens in der Frankfurter jüdischen Gemeinde vor dem Holocaust. Die Biografien von 75 Menschen, die in dieser Deportationskartei verzeichnet waren, wurden jetzt recherchiert und in einem Buch mit dem schlichten Titel 75 Leben dargestellt.
Colin Julius, geboren am 13.10.70 in Offenbach. Zuletzt wohnhaft Frankfurt am Main, Ulmenstraße 13, deportiert am 19.10.41 nach Litzmannstadt.
Diese wenigen Angaben, geschrieben mit Schreibmaschine, ist alles, was von dem Frankfurter Juden Julius Collin 1945 bekannt war. Die Zeilen stehen auf einer kleinen Karteikarte, die der Rabbiner Leopold Neuhaus nach seiner Rückkehr aus Theresienstadt angelegt hat.
Goldschmidt, geborene Hamburger Cäcilie, geboren am 19.11.71 in Frankfurt am Main, deportiert am 15.09.42. Zuletzt wohnhaft Frankfurt am Main, Sandweg 16. Am 17.03.43 in Theresienstadt verstorben.
Rund 10.000 Frankfurter Juden und Jüdinnen wurden nach 1933 von den Nationalsozialisten deportiert. Ihr Schicksal war unbekannt und wurde nur zum Teil nach 1945 dokumentiert. In einer Karteikartensammlung der wiederbegründeten jüdischen Gemeinde. 6.500 Schicksale befinden sich in dieser in Deutschland einzigartigen Deportationskartei, sagt Marc Grünbaum, Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
Diese ersten Aufzeichnungen von Rabbiner Neuhaus, die dienten Familienangehörigen, die zum Teil entweder überlebt oder geflohen waren, dazu zum Beispiel auch Ansprüche im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes geltend zu machen.
Der Frankfurter Rabbiner Leopold Neuhaus notierte alle Informationen, die er nach der Auslöschung seiner Gemeinde finden konnte. Wer sich wann und wo nach 1945 gemeldet hatte, wurde akribisch notiert. Bis in die 1960er Jahre wurden diese Karten benutzt, um Rentenansprüche geltend zu machen oder auch Schaden- und Restitutionsansprüche. Dann aber fiel die Deportationskartei in Vergessenheit und schlummerte vor sich hin. Marc Grünbaum entschied sich daher, zum 75-jährigen Jubiläum der Wiederbegründung der Frankfurter jüdischen Gemeinde für eine Publikation, die eine Brücke zur Vergangenheit schlagen sollte. Titel 75 Leben.
Dass wir diesen Menschen aus diesen sehr schlichten, sehr bürokratischen Karteikarten im Grunde genommen wieder ein Gesicht geben und ihnen mit ihren Lebensläufen auch ein Teil des Gedenkens an sie und der Würde wieder zurückgeben.
Die Aufgabe, die Namen der Karteikarten mit Leben zu füllen, hatte die Historikerin Maike Brücken. Die Provenienzforscherin suchte sich 75 Gemeindemitglieder aus und recherchierte über viele Jahre zu deren Leben.
Es ist meist einfacher, etwas über jemanden herauszufinden, die oder der zu Lebzeiten schon eine bekannte Person gewesen ist. Also die Schauspielerin Magda Spiegel beispielsweise war weit über Frankfurt hinaus bekannt. Sie finden Zeitungsartikel, Plakate, Rezensionen. Anhand dessen können Sie ein Leben einigermaßen nachvollziehen.
Maike Brücken wollte für ihr Werk ein breites gesellschaftliches Spektrum abbilden. Alte und Junge, Männer und Frauen, berühmte, aber auch unbekannte Menschen. Herausgekommen ist ein umfangreiches, schönes Buch, das die heutige Frankfurter jüdische Gemeinde mit der damaligen verbindet. Eine Brücke, die dokumentiert, wie bunt und vielfältig jüdisches Leben vor 1933 in Frankfurt war.
Jan Tussing aus Frankfurt. In einigen Städten kann man auf Spuren von Romanhelden wandeln oder kulinarisch die Geschichte eines Romans nacherleben. In Niederkirchen bei St. Wendel erleben Besucher das Buch der Bücher in einem Garten. Der Bibelgarten dort erzählt viele Geschichten und das in unmittelbarer Nähe einer der ältesten protestantischen Kirchen im Saarland. SR2-Reporterin Sarah Sassou hat Pfarrer Stefan Werner im Bibelgarten getroffen.
Zum Bibelgarten geht's direkt neben dem Pfarrhaus durch ein Tor auf den Kirchhof. Und wir fangen natürlich ganz vorn in der Bibel an, im Alten Testament.
Ja, es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Die eine, die haben wir hier so als Bilder, das sind die sieben Tage. Und die zweite ist die vom Garten Eden, im Paradiesgarten. Und da gibt es ja zwei Bäume, der Baum des Lebens, der ist hier auf dieser Seite, und der Baum der Erkenntnis, also später als Apfelbaum bezeichnet.
Und hier wächst eine ganz besondere Sorte.
Und wir haben hier den Paradiesapfelbaum, also tatsächlich Paradiesapfel, so nennt sich diese Sorte auch.
Der Garten ist rund um die kleine Margaretenkirche angelegt. Es gibt unglaublich viel zu sehen. In Beeten und Töpfen wachsen die unterschiedlichsten Pflanzen und Blumen. Ein ganz buntes Bild. Aber hier sind nicht nur Pflanzen. Pfarrer Stefan Werner zeigt auf einen Teich, eingefasst von großen Kieselsteinen und mit Schilf drumherum.
Und wir kommen jetzt quasi in das Heilige Land und wir beginnen am Toten Meer.
Und am Toten Meer, da wurden ja ganz besondere Schriftrollen gefunden.
Wichtig ist, dass man dort zum Beispiel bei Qumran, und das haben wir hier auch, diese Tontöpfe gefunden hat mit den alten Schriften und da auch eine Jesaja-Rolle dabei war. Und diese Jesaja-Rolle, das ist die älteste Schrift, die man bisher gefunden hat. Und das Interessante ist, die ist fast genauso, wie man sie heute noch hat.
Und hier fließt Wasser, ein kleiner Fluss.
Wir gehen jetzt im Jordan entlang sozusagen. Wir begegnen einmal Johannes hier auf der Seite, der ja Jesus auch im Jordan getauft hat.
Die Idee zum Bibelgarten kam vor gut 14 Jahren auf, erzählt Pfarrer Werner.
Mit einer Jugendgruppe, da haben wir ein Projekt Teiche gemacht. Und dann kam 2011 der Kreisgartentag und da war die Idee geboren, warum machen wir nicht etwas mehr aus diesem Bereich um die Kirche.
Seitdem hält eine Gartengruppe die Anlage in Schuss und setzt immer neue Ideen um. Zum Beispiel den Kräutergarten, inspiriert von Hildegard von Bingen. Und dann gibt es noch ein bisschen Kirchengeschichte dazu. Immerhin stehen wir hier im Garten an der Margaretenkirche und die ist eine der ältesten protestantischen Kirchen im Saarland. Eine kleine Tür im Seitenschiff führt in die Kirche.
Ist wie reingequetscht. Das ist noch von der Vorgängerkirche. Man hatte ursprünglich den Eingang anders gestalten wollen, aber dann ging das Geld aus.
Die Augen müssen sich erst an den dunklen Raum gewöhnen, dann lassen sich die Besonderheiten ausmachen. Pfarrer Stefan Werner zeigt an die Decke.
Wir sehen viele verschiedene Baustile in dieser Kirche. Ursprünglich ein Rundbogen wurde abgesetzt und zu einem Spitzbogen. Spitzbogen ist die Gotik und Rundbogen war die Romanik.
Viel Geld für die Ausstattung der kleinen Kirche hat es nie gegeben. Das machte die Menschen hier erfinderisch bis heute. Das zeigen die Fenster im Altarraum.
Wir haben ein Fenster eines gotischen Hauses hier eingebaut. Und wir haben auch ein Fenster von einem Kloster eingebaut. Arme Gegend, muss man sich ja immer vorstellen, auch im Mittelalter schon. Und da hat man die Dinge genommen, die da waren.
Der Spaziergang endet aber draußen mit dem jüngsten Gericht. Der Geschichte vom Ende der Welt. Große Blüten, die mit dem Kopf nach unten an einem Baum hängen.
Die Engelstrompete, das letzte Gericht. Also sowohl die Trompeten werden ertönen, wenn Gott kommt zum Gericht, aber auch das letzte Gericht, weil sie giftig sind.
1,5 Stunden dauert die Führung, die Pfarrer Stefan Werner mit Herzblut macht. Gegen einen kleinen Beitrag. So ein Garten ist schließlich eine kostspielige Angelegenheit.